Wir sind in unserer Serie über KI. Vor ein paar Wochen hatten wir uns angeschaut, dass KI nicht intelligent ist und nicht intelligent sein kann, weil Intelligenz etwas ist, was Gott dem Menschen gemacht hat. KI ist nur eine richtig coole Suchmaschine oder diese Autovervollständigung auf eurem Handy, wenn ihr Texte tippt. Dann hatten wir uns letztes Mal angeschaut, dass KI nicht zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden kann. Es hat kein Konzept für was wahr ist und was falsch ist. KI ist bereitwillig, alles Mögliche dir zu präsentieren, worauf es trainiert wurde und worauf es vielleicht noch nicht trainiert wurde, sondern einfach die bestmögliche Wahrscheinlichkeit ist. Und heute wollen wir zum dritten Thema kommen, nämlich KI verdirbt deine Moral. Und dazu wollen wir uns einige Gedanken zu Moral, zu was ist gut und was ist schlecht, Gedanken machen. Und mein Untertitel ist KI und der Imposter. Und ich denke, ihr kennt alle einen Imposter. Ich muss hier zugestehen, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe nur viel davon gehört. Ich meine, das Spiel gibt es ja in sehr unterschiedlichen Varianten, Formen, das wir auch kennen, so Mörder oder Werwolf ist eigentlich praktisch dasselbe Spiel, läuft auf selbe hinaus. Also, wer es noch nie gespielt hat, ich habe gegoogelt, irgendwie 10 Spiele auf einem Raumschiff. Bei jeder Runde werden 1 bis 3 ausgewählt, also zufällig ausgewählt, die den Imposter spielen sollen. Der Imposter kann das Schiff entweder sabotieren oder Crewmitglieder töten, um dann zu gewinnen. Und die anderen müssen diese Imposter finden. Und irgendwie scheint das Konzept tatsächlich sehr verlockend für Jugendliche zu sein, also in den verschiedensten Formen. Die große Frage, was hat das alles mit KI zu tun? Was hat der Imposter mit KI zu tun? Ich bin mir ziemlich gewiss, dass ihr nicht vor vielen Jahren so einen Karriereentschluss gehabt hattet, eines Tages möchte ich ein Imposter sein. Es ist nicht etwas, was man sich wünscht, oder? So ein Leben als Imposter zu leben, im Hintergrund, sich verstecken zu müssen, immer lügen zu müssen, immer betrügen zu müssen. Aber wie schnell kommt das? Die Zeit drückt, die Note ist wichtig und ChatGPT ist ziemlich nah. Warum denn nicht? Der Zweck heiligt ja die Mittel. Und du denkst, naja, ich nutze nur als Inspiration für meine Hausaufgabe. Und schon bist du der Imposter. Weil Imposter bedeutet so viel wie Betrüger. Jemand, der so tut, als wäre er jemand. Aber in Wirklichkeit das gar nicht ist. Vielleicht denkst du, ach komm, das ist ja jetzt nur ein Test. Der Lehrer liest die sowieso nicht durch. Der guckt den Namen und schreibt eine Note dahinter. Ich tue ja damit niemand was Schlechtes. Also wer wird schon, weil ich einen Test von ChatGPT, eine klassische Hausaufgabe abschreibe, ich schade doch damit niemand. Aber die große Frage ist, die uns im Hinterkopf sein muss, wie weit geht ein Imposter? Wie weit ist er bereit zu gehen? Ist er bereit, eine Arbeits-E-Mail, auf die er keine Lust hat, mit ChatGPT zu schreiben? Ist er bereit, das für das Bewerbungsschreiben zu verwenden, worauf er keine Lust hat? Oder eben für diese Hausaufgabe, die morgen abgegeben werden muss? Oder online um 23.50 Uhr, die Abgabezeit. Kennt ihr diese Abgabezeiten? Nee, doch. Ja. Oder ist er bereit, so weit zu gehen, wie eine Kurzandacht damit vorzubereiten? Weil irgendwie kam ihm keine Idee und irgendwas muss man ja machen. Wer bereit, einen Liebesbrief damit zu schreiben an seine Verlobte? Wie weit wird die Person damit gehen? Man sitzt da und man muss was schreiben und es fällt einem nichts ein. Wenn wir sehr ehrlich sind, sind wir alle Imposter. In welcher Form auch immer. Ob mit ChatGPT, ob mit anderen Sachen in unserem Leben. Wir wissen, was der Standard eigentlich an uns ist. Und wir sind bereit zu lügen und zu betrügen, damit die Leute gut von uns denken, damit wir keinen Stress mit dem Lehrer bekommen oder keinen Stress mit den Eltern bekommen, wenn sie die Note sehen. Wir sind bereit, unmoralisch zu betrügen und zu lügen, weil wir von Grund auf Imposter sind. Das ist, was der Mensch nach dem Sündenfall ist. Und ich spreche heute zu euch über das Thema KI, nicht als jemand, der euch einfach verurteilt. Und ich habe nicht das Ziel, euch einfach ein schlechtes Gewissen heute zu machen, dass ihr nach Hause geht und denkt, ja, Paul hat gesagt, ich bin ein Imposter, ich bin doof. Ich muss ehrlich sagen, wo ich mir jetzt in letzter Zeit darüber mir Gedanken gemacht habe, habe ich auch ChatGPT und Co. zu sündigen Zwecken verwendet. Ich habe auch damit gesündigt. Es verwendet, wo ich es nicht hätte verwenden sollen. Und ja, um ehrlich zu sein, ich habe auch in der Schule abgeschrieben gehabt. Oder abschreiben lassen. Ja, abgeschrieben, ja, meistens. Ja. Also diese Hausaufgaben, die man abgeben muss. Und die Pause war immer lang genug dafür. Es ist jetzt nicht, um die Sünde schön zu reden, sondern ich will ehrlich sein, ich will nicht einfach euch verurteilen, sondern ich will euch Hoffnung und ein Ziel geben, das Gott euch gibt. Nämlich, dass wir nicht mehr Imposter sind, sondern dass wir ehrliche, aufrichtige Menschen sind, die Gott gefallen mit allem, was wir haben. Nicht, weil wir uns einfach besser machen, sondern weil Christus uns zuerst vergibt und dann verändert. Das ist unsere Hoffnung und in diesem Kontext möchte ich, dass wir uns Gedanken machen über, was ist richtig und was ist falsch. Ich möchte euch ein schlechtes Gewissen machen. Wenn du kein schlechtes Gewissen darüber hast, dann müssen wir zuerst daran arbeiten. Also, Gottes Wort wird daran arbeiten. Die Bibelstellen sind ziemlich deutlich dafür. Aber dann will ich euch auch Hoffnung geben und Mut geben, dran zu bleiben. Ihr müsst kein Imposter bleiben. Im Spiel kann man nicht sich outen und sagen, ich möchte besser werden. Oder man kann sich nicht bekehren. Im echten Leben schon. So, lasst uns zuerst anschauen. Also dieselbe Gliederung verwenden wir wie bei allen Themen. Zuerst, was sagt die Bibel zum Thema Moral? Was ist überhaupt Moral? Was versteht ihr unter Moral? Ich hatte irgendwie keinen besseren Titel gefunden, deswegen habe ich das Wort verwendet. Was versteht ihr unter Moral? Ich meine nicht damit diese gute Stimmung beim Fußballspiel, gute Moral oder irgendwie. Was versteht ihr unter Moral?
Objektives Gut und Böse,
Ja, also Wörterbücher definieren es wie Werte und Regeln für eine Gesellschaft. Also sozusagen der Wertemaßstab. Was ist gut und was ist böse? Das ist sozusagen Moral als ein Konzept. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Die 10 Gebote sind ein Moralkonzept. Und in allen Bereichen unseres Lebens haben wir ein Moralkonzept. Manchmal ist es von der Bibel definiert, manchmal ist es von uns selbst, manchmal von anderen. Aber was sagt die Bibel zu Moral? Und ich möchte hier nicht allgemein in allen Bereichen gehen, jetzt tatsächlich aber um Moral in Bezug auf Arbeit. Also in Bezug, wo wir Sachen schaffen, machen. Das ist nämlich, worüber wir uns Gedanken machen wollen. Was wir zuerst feststellen müssen, ist, dass der Arbeit der Inhalt unseres Lebens ist. Schaut mal in 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Also zuerst hat Gott in 1. Mose 1 haben wir gelesen, dass Gott die Menschen geschaffen hat, dass er über die Erde regiert. Und hier ganz praktisch, wie macht das mit dem Adam und Eva? Er setzt in den Garten Eden mit einem damit. Das ist das Ziel. Das ist ganz wichtig. Setzt hin, damit er ihn bebaue und bewahre. Das heißt, Adam und Eva waren die ersten Gärtner. Oder weiß nicht, ja, schon in die Richtung. Und das war tatsächlich der Inhalt ihres Lebens. Und denkt so, Paul, das können wir doch nicht sagen, das ist die Arbeit der Inhalt unseres Lebens. Wir müssen doch Gott verherrlichen. Ja, das ist das Ziel, wofür wir alles machen. Aber wie verherrlichen wir Gott? Indem wir arbeiten. Und das ist eigentlich, geht der Großteil eurer Zeit auf Arbeit. Also, Großteil eurer Zeit verbringen wir mit Arbeit. Das ist die Hauptbeschäftigung, die wir am Tag haben. Meistens mehr als schlafen, würde ich sagen. Also mit Arbeitsweg und dies und das. Die Arbeit, wo man Geld verdient, die Arbeit zu Hause, so Wäsche machen, irgendwie Essen kochen, aufräumen, ist ja alles, hat alles mit Arbeit zu tun. Und deswegen können wir biblisch sagen, Arbeit ist der Inhalt unseres Lebens. Es ist nicht der Sinn unseres Lebens, es ist nicht das Ziel unseres Lebens, aber es ist der Inhalt, womit wir die meiste Zeit verbringen. Und Gott, weil er uns gemacht hat, uns hingesetzt hat, wo wir sind und uns Auftrag gegeben hat, ist es auch, der uns sagt, wie wir es machen sollen. Und schaut man dann, 1. Mose 3, Vers 15, 4 bis 5, 3, Vers 15 kommen wir nicht. Eva ist im Garten unterwegs, Adam wahrscheinlich nicht weit davon und Eva fängt an, mit der Schlange zu quatschen. Also bei mir würden schon alle Alarmglocken läuten, wenn eine Schlange mit mir quatschen würde, aber da sprach die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben über den Baum, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Wir müssen uns daran erinnern, Gott hat den Menschen geschaffen, dass er ihn widerspiegelt, dass er das Ebenbild Gottes auf der Erde ist, dass er Gott, also Gott ist der Chef über das Ganze und der Mensch soll als Stellvertreter Gottes über die Erde herrschen. Und die Schlange verspricht Eva, dass sie sein werden wie Gott. Das heißt, eine Stufe höher. Dass sie nicht mehr die Stellvertreter Gottes auf Menschen, sondern sind wie Gott. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Heißt hier nicht so viel wie, dann wird Eva endlich wissen, jetzt weiß ich, dass sie nicht vom Baum essen soll. Darum geht's nicht. Weil sie werden erkennen, was gut und böse ist, spricht hier im Kontext davon, dass sie entscheiden werden. Also, dass sie selber entscheiden können, okay, das ist schlecht und das ist gut, das ist schlecht und das ist gut. Dass sie Chef sind. Dass sie über die Erde regieren in ihrer eigenen Autorität. Also Gott hat sie geschaffen, dass sie in seiner Stelle arbeiten. Und Adam und Eva werden durch die Schlange versucht, dass sie selbst Chef sind. Und dann lesen wir die traurigsten Verse. Also die Verse für die Frauen habe ich jetzt rausgelassen, sonst wäre es zu lang. Aber die traurigsten Verse für die Männer in der Bibel. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Und ein Wörtchen muss uns hier sehr auffallen. Welches fällt euch am meisten auf, wenn wir über Arbeit reden? Oh ja, Mühe. Mit Mühe sollst du dich davon nähern. Dass wir uns von Erdboden nähern müssen, war Gottes guter Plan. Die Folge vom Sündenfall ist, dass es jetzt nur mit Mühe verbunden ist. Mit Schweiß. Es sind nicht nur schöne Pflanzen da, sondern jetzt gibt es auch Dornen und Disteln. Das heißt, es ist schwer. Dornen, Pieksen, Disteln machen auch keinen Spaß, mit denen umzugehen. Nicht Disteln. Oder? Spreche ich es richtig aus? Disteln, oder? Okay, danke. Und das ist die Folge. Arbeit ist nicht eine Folge des Sündenfalls. Habe ich schon bestimmt tausendmal gehört, aber ich will es wiederholen. Dass die Arbeit schwer und mühsam ist, ist eine Folge des Sündenfalls. Gott hat uns zur Arbeit geschafft, aber jetzt ist sie schwer. Wenn du dich darüber beschwerst, musst du dich bei Gott beschweren, weil er hat deine Arbeit schwer gemacht. Also es ist ein Fluch, den Gott gegeben hat. Wenn die Arbeit herausfordernd ist, wenn der Chef anstrengend ist, das ist dein Anteil in diesem Leben. Das haben wir uns verdient, das haben wir uns eingebrockt und da müssen wir durch. Und Gott gebraucht das auch zum Guten tatsächlich, indem er uns dadurch formt. Habt ihr Fragen dazu bisher? Das kennen wir alle. Jetzt, bei dieser ganzen Arbeit, ist Gott nicht nur daran interessiert, dass wir den Erdboden bebauen und dass wir irgendwie einfach nur Sachen machen und wir Geld verdienen und irgendwie Essen auf dem Tisch haben, sondern Gott ist tatsächlich an unserem Charakter interessiert. Mit diesem ganzen Fluch ist Gott daran interessiert, dass wir fleißig gottverherrlichend arbeiten. Nicht nur, dass wir einfach arbeiten. Gott möchte nicht einfach nur, dass wir Maschinen sind, die ganz viel machen, sondern dass wir einen Charakter haben, der Gott wohlgefällt. Und ich fand eine Stelle aus Sprüche 22 sehr spannend in diesem Kontext. Dort heißt es, siehst du jemand tüchtig in seinem Geschäft, bei Königen wird er im Dienst stehen. Er wird nicht bei unbedeutenden Leuten dienen. Was charakterisiert hier einen erfolgreichen, also er wird sozusagen nicht den schlecht bezahltesten Job haben, sondern den höchsten Job in der damaligen Welt, den man sich vorstellen könnte. Also beim König nicht, bei irgendwelchen No-Names. Was charakterisiert ihn? Er ist tüchtig in seinem Dienst. Und das muss uns vor Augen bleiben. Das ist, was Gott haben will und was Gott hier auch auf dieser Erde belohnen wird. Es ist nicht die beste Note auf dem Zeugnis, die du mit ChatGPT dir erworben hast, die dich hochbringen wird. Es ist nicht das beste Zeugnis. Es ist nicht, wenn du die besten Abkürzungen kennst und die leichtesten Kurse im Studium wählst, um einfach nur einen Abschluss zu haben, sondern jemand, der wirklich tüchtig ist. Das ist, was Gott von uns haben will. Nicht nur einfach, dass wir uns den leichtesten, chilligsten Job raussuchen und irgendwie so durchs Leben gleiten, Hauptsache wir kommen gut an, sondern wenn wir tüchtig sind. Und ich fand interessant, ich habe geguckt, wo das Wort noch verwendet wird. In Esra 7, Vers 6 wird es auch verwendet. Dort heißt es, Esra war von Babel heraufgezogen nach Jerusalem und er war ein Schriftgelehrter, tüchtig, oder wie die Schlachter übersetzt, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Also finde ich auch ein cooles Wort. Also wenn wir wirklich gut sind in dem, was wir machen, wenn wir gelernt haben, wenn wir viel Zeit damit verbracht haben, wenn wir nicht Imposter sind, dann wird tatsächlich Gott uns Erfolg schenken. Also es ist jetzt kein Versprechen, es kann sein, dass Gott Verfolgung schenkt und du alles verlieren wirst und im Gefängnis lassen wirst, aber du wirst trotzdem Erfolg haben, in Gottes Augen. Und interessanterweise habe ich heute gehört, dass heute die schlauen Arbeitgeber nicht drauf schauen, welche Note im Master der Bewerber bekommen hat, sondern wie viele Semester er dafür gebraucht hat. Das ist ein viel besserer Indikator, ob jemand tüchtig ist oder einfach nur chillig, easy sein Studentenleben genossen hat. Natürlich, wenn man nebenbei gearbeitet hat, das sieht man ja auch im Lebenslauf, das zählt auch irgendwo mit rein. Aber trotzdem ist das oft ein Indikator. Es gibt ja immer diese ewigen Studenten, die im 27. Semester versuchen, den Bachelor fertig zu machen. An der TU habe ich viele getroffen. Also. Genau. Also tüchtig sein ist das, was von Gott von uns erwartet. Wisst ihr, Gott ist das echt wichtig. Es gibt einen echt langen Abschnitt in 2. Thessalonicher, in 1. Thessalonicher und 2. Thessalonicher, wo Gott über unsere Einstellung zur Arbeit redet. Lass uns mal die zusammen lesen. Ich finde es echt krass, wie viel Platz im Neuen Testament zu gewissen Sachen verwendet wird und dann diese Sache so lang ausgearbeitet wird. 2. Thessalonicher 3, Vers 16. Also ich würde euch sehr empfehlen, das ist ein sehr wichtiger Abschnitt für euch alle, weil wir Herausforderungen mit Arbeit haben, denke ich. Lass uns mal das zusammen lesen. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, also kommt hier mit, nicht das ist meine Idee, sondern im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Das heißt, die sollten die Leute, die in der Gemeinde waren, aber unordentlich gelebt haben, von sich distanzieren. Das heißt, sie dürften zum Gemeindesnack nicht mehr kommen. Also Gemeindezucht, 3. Stufe ist das hier. Und dann Begründung, Vers 7. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen. Im Russischen gibt es das Wort nachalavku, oder? Nachalavu, nachalavu, so. Sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Und hier ist eine wichtige Sache, die man betonen muss. Es geht hier nicht, wenn jemand nicht arbeiten kann, so soll er auch nicht essen. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt viel über den Dienst an Witwen und Waisen, die sich nicht selber versorgen können. Wir sollen da helfen. Hier geht es um jemanden, der nicht arbeiten will, der unordentlich lebt. Ich meine, unsere Gesellschaft unterstützt das heute im gewissen Sinne. Aus Liebe zu denen, die nicht arbeiten können, unterstützt sie auch die nicht arbeiten wollen. Und das ist ein großes Übel, besonders für die Menschen selbst, die nicht arbeiten wollen. Aber die Bibel ist klar, wenn du nicht arbeiten willst, sollst du auch nicht essen. Und das ist der dritte Schritt von Gemeindezucht, die damit folgt. Und Vers 11, lass uns noch weiterlesen, das ist noch nicht vorbei. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Ich habe mich gefragt, was sie damals gemacht haben an unnützen Dingen. YouTube und Netflix gab es noch gar nicht.
Spiele.
Echt, ja? Oh, stimmt, aber da hast du, ja, okay. Solchen Gebieten wie und ermahnen im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus. Also Paulus, dem ist es echt wichtig. Das ist ein Gebot von Gottes. Nicht so, hey Leute, arbeitet doch mal ein bisschen. Sondern Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber Brüder werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Ich meine, die Passage ist echt klar, oder? Was Gott von uns in Bezug auf Arbeit und unsere Arbeitsmoral verlangt. Oder habt ihr noch Fragen dazu? Gut, kommen wir zur Rebellion gegen Moral. Und ich möchte, es gibt so viele Sünden, ich will vier herausgreifen, vier Bibelstellen euch mitgeben und ein paar Beispiele dazu. Wollen wir die schnell durchgehen. Die erste Rebellion ist Faulheit. Faulheit. Sprüche 13, Vers 4. Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts. Die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Und eine Sache müssen wir hier wirklich verstehen. Faul bedeutet nicht, dass er einfach nichts tut. Faulheit ungleich nichts tun. Faulheit ist das falsche Tun. Das muss wirklich in unser Kopf reinkommen. Weil Faulheit ist es, wenn du eine Aufgabe hast, aber irgendeine andere Aufgabe tust, obwohl du hättest diese Aufgabe tun sollen. Also es kann natürlich sein, dass du YouTube schaust, anstatt zu lernen. Es kann natürlich, dass du zockst, anstatt zu arbeiten. Aber es kann auch genauso gut Faulheit sein, wenn du arbeitest, anstatt im Gottesdienst zu sein. Wenn du aufräumst, anstatt diese oder jene Sache zu beenden. Du kannst so tun, ja, ich bin fleißig, ich mache doch den ganzen Tag etwas. Aber du bist faul, weil du nicht das Richtige tust. Ergibt das Sinn? Und hier, schaut mal, die Seele des Faulen gelüstet nach vielem. Es ist nicht so, dass er nichts haben will. Er möchte viele Sachen im Leben haben. Aber er hat doch nichts, weil er das Falsche tut. Er hat große Pläne, große Visionen und er beschäftigt sich ständig mit etwas. Oder eben auch mit Netflix nur vielleicht. Aber er beschäftigt sich mit etwas. Und trotzdem ist da nichts im Leben da. Und das ist eine Rebellion gegen Gottes Gebote. Gott hat gesagt, du sollst den Garten bebauen. Für Adam und Eva. Die hat er gesagt, du sollst zur Schule gehen, du sollst dies und das machen. Und wenn du nichts machst oder etwas anderes machst, rebellierst du gegen Gottes Gebote. Du sagst, nee Gott, ich weiß besser. Und das ist, was Rebellion im Grund auf ist. Ich denke, das ist sehr verständlich. Also, das Konzept. Zweitens, Betrug. Sprüche 20, Vers 17. Erschwindeltes Brot schmeckt dem Mann süß. Aber hinterher wird sein Mund voll Kies. Oh, das ist so ein schönes Bild, oder? Ist dir Brot betrogen? Oh, schmeckt so lecker. Habt ihr schon mal einen Mund voller Kies gehabt? So voller Sand? Sand gegessen? Hm?
Als Kind.
Als Kind? Schön knusprig, aber mehr auch nicht. Wir müssen aber hier feststellen, dass das hinterher nicht in den nächsten 5 Sekunden immer kommt. Du kannst dein Leben, durch dein Leben dich betrügen und es schmeckt und du hast Erfolg, du schaffst das. Du schreibst einen Test ab und es ist alles gut und du kommst voran, du hast gute Noten, du bist erfolgreich im Leben. Du lernst es auch gut auf blau zu machen, also dich krank schreiben, ohne wirklich krank zu sein. Du weißt, bei welchem Arzt du hingehen sollst, der dich gar nicht fragt, was du hast. Du weißt, welche Symptome du sagen sollst, wenn es notwendig ist. Du kriegst es gut im Leben. Dann lernst du auch, ja, irgendwie dann Versicherungsbetrug ist auch manchmal gar nicht so schwer, schnell ein Geld zu bekommen. So. Du weißt, welche Angaben du machen musst und wo die nicht so hinschauen. Steuerbetrug, naja, damit der Staat braucht sowieso das Geld nicht. Das schmeckt. Du hast mehr Geld. Du musst nicht zur Schule gehen. Du kannst die ganze Woche zu Hause sein. Was sollen der Arbeitgeber machen? Du hast eine Krankenschreibung. Also schmeckt es zuerst süß. Aber hinterher wird sein Mund voll Kies sein. Die dritte Sünde, Stolz. Galater 6, Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wenn du dich einfach präsentierst als jemand, der du nicht bist. So, ich bin schlauer, ich bin klüger, als was ihr denkt. Ich hab's wirklich drauf. Ich will ja nicht als dumm rüberkommen. Schaut mal, was ich alles geschafft habe. So viel in dieser Welt. Also, bei euch kenne ich das nicht, aber ich habe davon viel gehört. Es gibt dumme Sachen in der Bibel, die man machen kann. Und es gibt die dümmsten Sachen, die man machen kann. Und ich finde, sich selbst zu betrügen, ist eine der dümmsten Sachen, die man machen kann. Einen anderen zu betrügen, das ist schon doof. Weil danach hast du den Mund voller Kies. Aber wenn du dich selbst betrügst, also du betrügst, du hast gar nichts davon und hast dich selbst noch betrogen. Du bist derjenige, der, also du hast doppelter Schaden. Das macht absolut keinen Sinn. Aber das ist, was ist, wenn man jemand meint, etwas zu sein, aber doch nichts ist. Wenn du viel von dir denkst und viel von dir gibst, ja. Das muss ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Und die dritte Sünde, über die ich sprechen will, auch, ich habe sie ein bisschen wegen KI ein bisschen rausgewählt, aber ich denke, sie doch sehr wichtig ist, ist Oberflächlichkeit. Und da gibt es eine interessante Stelle, in Jesaja 29, wo Gott das Volk verurteilt. Und dort heißt es, weiter spricht der Herr, weil dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit den Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will ich auch künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen und die Weisheit seiner Weise soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Der Gottesdienst von dem Volk Israel war sehr oberflächlich. Schaut mal. Der Mund und die Lippen. Die haben Gott geehrt. Man kann sagen, ist doch genug. Was will Gott noch mehr? Wenn ich die ganze Zeit von Gott erzähle, wenn ich ihm alle Lieder singe, wenn ich ihn sogar von der Bühne ehre und ihn Lob singe und Anbetung mache und Worship oder wie, ja, alles. Aber das Herz fern ist, das ist abscheulich vor Gott. Das ist, was oberflächliche Anbetung ist. Nach außen tue ich, wäre ich ein Christ, innen drinne ist mein Herz aber fern von Gott. Stille Zeit? Heute ist Sonntag, ich bin im Stress, ich muss zur Probe. Gott wirklich lieben? Ihn suchen im Gebet? Und guck mal, ihre Furcht, also Gottes Furcht ist ein großes Thema in der Bibel. Nur angelerntes Menschengebot. Also eine schöne Formulierung. Ja, Tipps und Tricks, wie man als Christ rüberkommt. So, was muss ich machen, damit die Leute denken, ich bin ein Christ? Oder ich ehre Gott. Das ist genauso eine Sünde, weil sie nicht zum Herz der Sache kommt. Okay. Jetzt haben wir schon den Großteil unserer Zeit vorbei. Aber was hat es mit KI zu tun? So, der dritte Punkt. KI gegen Moral. Ich habe tatsächlich da nur drei Unterpunkte. Ein bisschen schneller. Erstens. KI macht es einfacher, sündige Inhalte zu erzeugen. Ich will jetzt keine große Zeit darauf verwenden. KI kann offensichtlich verwendet werden, um sündige Sachen zu erstellen. Sei es Pornografie, sei es Fakes, sei es Lügen. Es kann auch einfach in sündhaften Weisen verwendet werden, um Spam in massenhaften zu erzeugen, Leute zu betrügen, KI-Anrufe, um die Omechkas ihr Portemonnaie leer zu machen. Also all dies drumherum. Das ist Sünde, das gefällt Gott nicht, das ist ungerechter Betrug. Wird zuerst süß im Mund sein, aber zuerst werden die Betrüger Kies im Mund haben. Letztendlich in der Hölle auf jeden Fall. Deswegen, das Thema ist, denke ich, euch offensichtlich, dass man mit KI nichts Böses tun sollte. Deswegen möchte ich mehr mit euch darüber reden. Oh, es müsste zweitens sein. Zweitens, KI verstärkt deine sündigen Tendenzen. Und das ist echt spannend. KI macht uns nicht zu besseren oder schlechteren Menschen, also in diesem Punkt, nicht, dass wir dadurch besser oder schlechter gemacht werden, sondern unsere eigenen sündhaften Tendenzen werden dadurch verstärkt. Das ist sozusagen wie ein Megafon für unseren Charakter. Mit KI kann man alles einfacher und schneller machen. Und irgendwo sind wir ungehemmter damit. Es gab mal so ein cooles Experiment. Jemand aus, glaube ich, von der Düsseldorfer Uni hat mit einem Team so ein Experiment gemacht. Es ging darum, dass die Leute würfeln sollten und die Zahlen aufschreiben, was sie gewürfelt haben. Also 1 gewürfelt, 5 gewürfelt, 4 gewürfelt. Und am Ende des Testes würden die sozusagen so viel Geld bekommen, wie viele Zahlen sie gewürfelt haben. Also mal 10-mal würfeln. Und wenn sie durchschnittlich wahrscheinlich so um die 30 Euro würden sie bekommen dafür, dass sie es machen. Und sie haben das dann auf 4 verschiedene Arten und Weisen das gemacht. Beim ersten Experiment sollten sie es selbst angeben. Das heißt, sie schreiben die Zahlen auf, die sie gewürfelt haben. Und erstaunlicherweise waren 95% dabei ehrlich. Also sie haben wirklich Zahlen angegeben, weil die wussten nicht, die werden beobachtet. Da war so eine Kamera und die haben geguckt, was sie angegeben haben und was sie wirklich gewürfelt haben. Und haben das verglichen. Dann, die zweite Gruppe, die sollte der KI die Zahlen angeben. Also sozusagen, die sollten die würfeln und dann in die KI sagen, dass die KI sozusagen das weitergibt. Erstaunlicherweise waren da nur 75% ehrlich. Also wenn du selber aufschreibst und wenn du es in ChatGPT reinpackst, irgendwie ist man schneller geneigt zu lügen. Dann, beim dritten Experiment, sollten sie eine KI auswählen. Also sie hatten die Wahl zwischen einer KI, die ihren Gewinn optimiert und die Ehrlichkeit optimiert. Also eine KI, die Gewinn optimiert, die hat einfach die Zahlen immer höher gemacht, damit am Ende man mehr Geld bekommt. Und die KI, die auf Ehrlichkeit optimiert war, die hat eben die ehrlichen Zahlen gegeben. Und da haben 50% die KI ausgewählt, die auf Gewinn maximiert war. Und beim letzten Test sollten sie eine Formulierung für die KI schreiben, wie sie arbeiten soll. Also, dass sie sollten mit ihren Worten formulieren, sei darauf penibel beachtet, alle Zahlen richtig anzugeben oder maximiere den Gewinn, indem du die Zahlen angibst. Und da waren nur 15% ehrlich, die sozusagen die KI angeleitet haben, dass sie auf Ehrlichkeit aus ist. Und ich denke, das ist kein Beweis, aber auf jeden Fall toller Hinweis damit, dass wir, wenn wir mit Maschinen zu tun haben, also ein Computer und Co., eher geneigt sind zu lügen. Also es, ich weiß nicht, ob ich habe das jetzt keine nachguckt, aber ich habe das oft gehört, dass Menschen eher dazu geneigt sind, bei der Selbstbedienungskasse zu stehlen, als an einem richtigen Menschen vorbeizugehen. Also wenn du sozusagen an der Kasse vorbeigehst, wo jemand wirklich sitzt, da bist du eher so, ja, ich weiß, ich stehle, aber bei der Selbstbedienung da ein Ding nicht mitzuscannen, das teure, weil es sowieso zu teuer ist. Das ist ja unfair, dass sie so viel abzocken von ihm. Da sind die Menschen irgendwie näher, schneller dazu geneigt. Oder wir sind oftmals geneigt, Sachen im Chat zu schreiben, die wir einer Person niemals ins Angesicht sagen würden. Also irgendwie diese technische Komponente, sie zeigt mehr unser Herz. Während irgendwie Menschenkontakt uns manchmal noch davon abhält, das zu tun, was wir sind und haben und wollen. Ergibt das Sinn? Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Also, wir können gesündige Inhalte damit erstellen, wir können aber auch, es ist sozusagen, dass es unsere sündhaften Tendenzen größer macht und verstärkt. Der dritte Punkt aber, wo wir uns am meisten Gedanken machen müssen, ist, KI verleitet tatsächlich von ihrem Wesen zu Faulheit und Oberflächlichkeit. Stell dir vor, du hast einen neuen Job. Und da gibt es diese super duper neue Maschine, ChatGPT 10. Essen-GPT 10. Sie produziert Gerichte von sich selbst. Also du klickst auf den Knopf und da kommt so ein Gericht rausgefahren. So ein leckeres Steak oder ein fertiger Burger. Manchmal verwendet es qualitatives Fleisch, manchmal aber auch einfach nur Reste aus dem Müll und manchmal ist es einfach nur trockenes Hundefutter, das so aussieht wie ein leckerer Burger. Du hast jetzt den Job, dieses Essen dir anzuschauen, gucken, warte, ist das gutes Essen, gutes Fleisch oder ist das wirklich nur Trockenfutter? Und das ist dein Job. Du machst ihn gerne und guckst so, das ist gut, nee, das ist schlecht, es kommt sofort in den Müll. Guckst rein, bist erschrocken, was da drin ist, ab in den Müll. Und manchmal kommt Gutes raus. Und das kriegen dann die Leute im Restaurant zu essen. Und stell dir vor, eines Tages bist du jetzt wirklich müde und gestresst. Und dann kommt wieder eine Bestellung und klickt, Ding, und kommt der Burger rausgefahren. Und denkst dir so an und denkst so, ach, wird schon gut sein. Kann raus. Ist das Sünde oder nicht? Ja? Warum? Warum ist nicht gut?
Weil du faul bist.
Aber,
ja. Du warst faul, du hast nicht geguckt. Du hast deine Aufgabe vernachlässigt. Du hast oberflächlich gehandelt.
Also für dich selbst würdest du sowas nicht machen.
Das will ich sehr hoffen. Dass du auch anderen sowas nicht antun würdest.
Vor allem müssen wir über deine Burger nachdenken oder
wie du jetzt erzählst. Nee, bei mir ist Burger einfach das Standardessen. Also, wenn Jesus von Essen geredet hat, hat er Brot gesagt und bei mir ist es Burger. Also es ist einfach das Synonym für Essen. Und jetzt müssen wir verstehen, dass das Beispiel, was ich gebracht habe, nur funktioniert, weil die Maschine gut aussehendes Essen produziert. Wenn da rauskommen würde, kommt der Teller raus und da ist so ein Müllhaufen, du merkst du gleich, nee, das würdest du dich nie trauen, jemand vorzustellen. Hier, Leo, ein Teller voller Müll. Aber wenn so ein Teller also ganz okay aussieht, denkst du so, okay, vielleicht merkt das nicht. Und wir hatten bisher mit Texten und Videos und Bildern einen ziemlich guten Filtermechanismus. Wenn etwas wie Schrott aussah, war es wahrscheinlich auch Schrott. Also, wenn du so ein Bild von Redditor gesehen hast, das sagt, es gibt keine Vögel und die Corona-Krise war nur, damit sie die Batterien wechseln von denen, dann denkst du, ja, also. Also es ist so, es erscheint nicht nach sinnvollem. Wenn dir jemand das zusendet, denkst du nicht, boah, da ist was dran. Aber wenn jemand sowas zusendet, denkst du so, naja, okay, da hat sich jemand Mühe gemacht. Also es scheint so sinnvoll zu sein. Also es hängt ein Paper über KI, keine Ahnung, ich hatte den ersten Link, den ich da hatte, geklickt. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, also es ist jetzt keine Empfehlung davon.
Hm?
Ja, also, ich glaube, ist gut. Das scheint auf ersten Blick ganz okay zu sein. Das Problem ist, heute, was wir haben, KI produziert Inhalte, die das sind, aber so aussehen. Also du hast den ganzen Schrott von Reddit in Form von einem richtig gut formulierten deutschen Satz ohne einen einzigen Rechtschreibfehler und mit Tabellen und Sachen sogar dick gedruckt und sogar den richtigen Bindestrich, also nicht den kurzen Strich, sondern den langen Strich, den M-Dash, den man verwenden soll. Also alle typografischen, also sieht richtig gut aus. Aber inhaltlich ist das purer Müll. Es gibt zwei Begriffe. Also wenn du von einfach Inhalten, wird das oft AI-Slop genannt. Und im Arbeitskontext so gibt es den Begriff Work-Slop. Letztens irgendeine Webseite habe ich gelesen, ich glaube Heise oder so, heißt es, laut den Forschern besonders problematisch erwies sich beim genauen Hinsehen ein Phänomen, das sie analog zum sogenannten AI-Slop Work-Slop nennen. Darunter werden KI-generierte Dokumente, Texte, Berichte, Slides verstanden, die schnell erstellt sind und gut aussehen mögen. Für diejenigen aber, die damit weiterarbeiten müssen, bedeuten sie mehr Arbeit. Es untergräbt die Stimmung und das Level der Zusammenarbeit in den Teams. Personen, die Workslop erhalten, sind nicht nur über die Maßen verärgert, sie fühlen sich verwirrt und angegriffen. Sie verändern auch ihre Wahrnehmung der Kollegen. Das ist, was tatsächlich im Arbeitsleben mehr und mehr anfängt zu passieren oder passiert. Du kriegst eine E-Mail, die sieht richtig gut aus. Du liest sie durch, aber verstehst, die ergibt keinen Sinn. Widersprüche, dies, das, lange Worte, null Sinn. Versuchst mit ChatGPT zusammenzufassen, da gibt es noch weniger Sinn. Und dann kommt es irgendwann, es ist wahrscheinlich eine KI-generierte E-Mail, die er nicht Korrektur gelesen hat, der hat keine Ahnung, was er versendet hat und ich muss mich damit jetzt plagen. Und Slope bedeutet so viel wie Dreckswasser oder Dreck, Müll. Also KI-Dreck können wir das, ich weiß nicht, im deutschen Begriff müssen wir vielleicht noch prägen. Ich denke, KI-Dreck ist schon ganz gut. Und das ist Faulheit pur. Das ist dieser Burger, der gut aussieht, aber innen drin Trockenhundefutter. Wie nennt man das? Hundetrockenfutter oder welche Richtung? Ist das Hundetrockenfutter oder? Ah, okay. Oberflächlichkeit ist genauso ein großes Problem. Du denkst, ich stelle eine Frage, ich kriege eine richtig gut ausgearbeitete Antwort, ich verstehe, worum es geht. Jetzt habe ich das verstanden, ich verstehe, was das Thema bedeutet. Nein, tust du nicht. Ich habe jetzt heute einen Artikel, also schon vor langer Zeit, heute nochmal gelesen, Artikel, wie er ein Pastor sich auf eine Predigt vorbereitet hat und sozusagen eingetippt hat, ja, mach mir eine Predigt zu Johannes 1. Und dann kam irgendwas raus und es war völliger Schrott. Und dann hat er sich überlegt, ich mache mal so einen richtigen Prozess. So wie ich meine Bibel studiere, sage ich der KI, dass sie den Text analysieren soll, Kontext, dies und das, Wortstudie, dass er das alles machen soll. Und dann kam so eine Predigt raus, die so ziemlich vernünftig war. Und interessant war, er sagte, also auf den ersten Blick sah sie echt vernünftig aus. Aber dann habe ich meine Arbeit gemacht, die zur Predigtvorbereitung, und habe mich die beiden verglichen. Und die KI-generiertes Dokument war so oberflächlich. Es war nicht tiefgründig, da war kein Leben drin. Und das ist eine große Gefahr. Also KI verleiht uns tatsächlich zur Oberflächlichkeit. Es sieht auf den ersten Blick gut aus, aber es hat keinen Tiefgang. Davor müssen wir uns hüten. Also die Antworten, die rauskommen, die sehen tiefgründig aus, sind sie nicht. Es sei denn, die sind wirklich irgendwo Copy und Paste von wirklich dieselbe Sache, die mal irgendjemand tiefgründig geschrieben hat. Manchmal kommt da was Vernünftiges raus. Beim Durchschnitt ist es eben nicht tiefgründig. Ich meine, das ist ein großes Thema, das ich anfange. Ich muss es schon eher beenden. Deswegen will ich euch 4 Anwendungen mitgeben. Erstens, sei dir deine sündhaften Tendenzen bewusst. Wenn du irgendwie verwenden musst, verwenden willst und dir Gedanken darüber machst, ich kann dich heute nicht davon zwingen, ChatGPT und Co. auf deinem Computer und so zu blocken. Ich will dir aber etwas zum Denken mitgeben. Sei dir deine sündigen Tendenzen bewusst. Tendierst du zur Faulheit? Was denkst du, was wird dein ChatGPT mit dir machen? Wird sich fleißiger oder fauler machen? Tendierst du zu Stolz? Was denkst du, wird dich stolzer oder weniger stolz machen? Tendierst du zu Oberflächlichkeit? Was wird es mit dir machen? Wie sorgst du vor, dass du nicht noch mehr oberflächlich wirst? Wie sorgst du vor, dass deine Benutzung dazu beiträgt, dass du tiefgründiger wirst? Ich will behaupten, dass es sehr, 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 sehr schwer ist. Zweitens, übe dich in Standhaftigkeit. Ich will euch sehr, sehr ermutigen. Ich habe letztens auch einen Artikel gelesen. Der hat so ein bisschen so ein Bild gemalt, das war an Pastoren gerichtet. So ein Pastor, der nicht lesen kann. Also, er ist den ganzen Tag auf TikTok und Co. unterwegs und schaut sich christliche Videos und jenes an, aber er liest keine christlichen Bücher. Er beschäftigt sich nicht mit der Bibel. Und das ist eine gute Realität. Also, ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Jahren solche Leute treffen, die im christlichen Dienst sind, aber gar keine Ahnung von der Bibel haben. Die wahrscheinlich die Bibel noch nicht mal durchgelesen haben. Und ich will euch ermutigen, welche Aufgabe, wo ihr euch hingeht. Ich weiß gar nicht, welche Berufe jetzt alles hier vertreten sind. Ich will euch ermutigen, seid standhaft. Bleibt dran, wenn die Aufgaben schwer sind. Geht nicht nur den einfachen Weg. Nur die Kurzzusammenfassung, das Video auf YouTube, das das Thema in 3 Minuten zusammenfasst mit den schönen Bildchen, wo alles animiert wird. Lies den schwierigen Text. Löse die komplexe Aufgabe. Schreibe den Satz, auch wenn du ihn 20 Mal neu formulieren musst. Schreibe den Satz, übe dich da drin. Bleib dran, es lohnt sich. Sei tüchtig. Tüchtigkeit kommt nicht von, weil du den schnellsten Weg gefunden hast, wie du die Aufgabe lösen kannst. Tüchtigkeit kommt davon, dass du gelernt und gelernt und gelernt und gebüffelt und gebüffelt und gebüffelt hast, dass du dich mit den schwierigen Sachen beschäftigt hast, bis du verstanden hast, wie das funktioniert. Dass du so viel gelesen hast, dass du verstehst, was du dann alles nicht verstehst. Dass du einen Blick bekommst, da sind und diese Sachen, die kapiere ich nicht. Und das, okay, das verstehe ich und das verstehe ich jetzt. Ich will euch sehr ermutigen, dran zu bleiben. Ich will euch erinnern, siehst du jemand tüchtig in seinem Geschäft, bei Königen wird er im Dienst stehen. Ich meine, heute ist bei der Bundesregierung vielleicht nicht der höchste Titel zu arbeiten, aber das ist eine Verheißung, dass sie erfolgreich sein wird. Und drittens, ganz einfach, sei immer ehrlich. Hüte dich mit allem, was du hast, zu lügen bei dem, was du gemacht hast und was du nicht gemacht hast. Es wird nur nach hinten losschießen. Auf den ersten Blick wirst du vielleicht durchkommen. Also wenn du dumm bist, wirst du sofort auffallen. Wenn du ein bisschen klüger bist, vielleicht nicht sofort. Aber letztendlich wird der Herr dein Leben beurteilen. Und es ist Selbstbetrug, wenn du es machst. Das ist dumm. Du bereitest dich vor, wie das der Kies in deinem Mund schmecken wird. Und er wird nicht schmecken. So möchte ich noch für uns jetzt beten und Gott um Gnade bitten, dass er uns Kraft gibt, nach seinen Geboten zu leben. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich bete noch mit uns. Oh Herr, ich bitte dich, dass du vergibst. Herr, ich habe gesündigt, wir haben gesündigt, Herr, in vielen Bereichen unseres Lebens, wo wir faul waren. Und du hast uns Aufgaben gegeben und wir haben etwas anderes gemacht. Wir sollten studieren, aber wir haben uns vergnügt. Wir sollten arbeiten, aber wir waren auf WhatsApp und Co. und haben irgendwas gemacht, was wir nicht hätten machen sollen. Herr, bitte vergib du, Herr, wo wir nicht tüchtige Arbeiter, Schüler und Studenten waren, sondern unzuverlässige, untreue Knechte, Herr. Aber ich danke dir, dass du gnädig bist, Herr, dass du gerne vergibst, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns vergibst, Herr, und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke dir für dein Versprechen, dass du gerne vergibst. Und ich bitte dich, Herr, dass wir uns Zeit nehmen zum Nachdenken, zum Prüfen von unserem Leben, auch wo wir uns Vorsätze und klare Prinzipien setzen, wie wir arbeiten, wie wir lernen, wie wir studieren wollen, damit du die Ehre bekommst, dass wir bekannt dafür sind, dass wir treue Menschen sind, nicht die am besten die Arbeit umgehen können, sondern die am besten dich mit der Arbeit verherrlichen. Hab du Gnade mit uns auch in diesem Aspekt, dass du uns Kraft schenkst. Ja, du schenkst uns Vergebung, aber ich bitte dich auch um Kraft, dass wir dir treu sind in der nächsten Woche, damit du in allem die Ehre bekommst, Herr, weil du ein guter und ein gnädiger Gott bist. Amen.